Deutschlandfunk Börse.
Und wie dieser Schritt der Lufthansa an der Börse angekommen ist, darüber spreche ich jetzt mit Nicolas Buschlüter in Frankfurt. Herr Buschlüter, wie haben die Anleger denn auf diesen Schritt reagiert?
Ja, also die Begeisterung hält sich auch hier auf dem Parkett in Grenzen. Die Aktionäre von Lufthansa scheinen nicht besonders begeistert von diesem Zukauf der ITER zu sein. Die Papiere der Airline von Lufthansa geben um 0,5% nach.
Die Lufthansa ist ja schon seit der Corona-Krise nicht mehr im deutschen Aktienindex, also im DAX, gelistet. Wie präsentiert der sich denn heute?
Der DAX ächzt weiterhin unter der unklaren Lage im US-Schuldenstreit und unter den vielen schlechten Konjunkturdaten aus dieser Woche. Er notiert aktuell bei 15.824 Punkten, immerhin ein leichtes Plus von 0,2%. Zur bescheidenen Stimmung auf dem Parkett trägt aber auch die gestrige Nachricht bei, dass Deutschland in einer technischen Rezession steckt. Im Gegensatz übrigens zu anderen europäischen Ländern wie Italien und Spanien, die ja beim Bruttoinlandsprodukt leicht zugelegt haben. Auch der gesamte europäische Wirtschaftsraum steht besser da als Deutschland. Und ich habe deshalb den Chefvolkswirt der DZ-Bank, Michael Holstein, vor der Sendung gefragt, ob Deutschland jetzt wieder der kranke Mann Europas sei.
Ja, der kranke Mann, glaube ich, ist ein bisschen zu starker Begriff. Tatsächlich sind wir aber beim Wachstum schwächer als viele andere Länder und auch schwächer als der Durchschnitt aktuell. Und das liegt vor allem daran, dass wir stärker von der russischen Energie abhängig waren zu Beginn der Krise im letzten Jahr und deswegen auch stärker als viele andere Länder getroffen wurden durch die steigenden Energiepreise. Es liegt aber auch daran, dass wir in Deutschland nicht nur aufgrund der höheren Energieabhängigkeit, sondern auch aufgrund einer etwas anderen unterstützenden Wirtschaftspolitik eine höhere Inflationsrate hatten, als beispielsweise sie in Frankreich oder in Spanien war. Also da hat man die Verbraucher stärker von den steigenden Energie- und vor allem Strompreisen abgeschirmt mit staatlichen Subventionen. Und das hat letztlich dann auch der Konjunktur und dem privaten Verbrauch dort stärker geholfen als in Deutschland.
Das heißt, in manchen Südländern ist das Wirtschaftswachstum gewissermaßen auf Pump finanziert worden?
Das kann man so sagen, denn tatsächlich sind die Strompreissubventionen jetzt beispielsweise in Frankreich durch Kredite des staatlichen Stromversorgers finanziert worden. Also im Prinzip durch neue staatliche Schulden.
Also zum einen liegt das schleppende wirtschaftliche Wachstum in Deutschland an der großen Energieabhängigkeit vom russischen Gas, sagen Sie. Aber gibt es nicht auch viele andere hausgemachte Gründe hier, wie zum Beispiel die schleppende Digitalisierung, das komplizierte Steuersystem? Und deutsche Konzerne sind ja schon seit längerem nicht mehr die reichsten der Welt.
Ja, das ist natürlich so. Also wir haben tatsächlich nicht nur Probleme akut sozusagen durch die Energiekrise, sondern wir haben auch tatsächlich Wachstumshemmnisse, die eher struktureller Natur sind und die wirtschaftspolitisch angegangen werden müssen. Also da zählen die von Ihnen genannten Punkte wie die schleppende Digitalisierung, die relativ unvorteilhaften Steuersätze. Dazu zählt auch natürlich der Fachkräftemangel, der bei uns besonders akut ist. Also das alles hemmt unsere Wachstumsmöglichkeiten, ist aber jetzt für die aktuelle Situation im vergangenen Winter, denke ich, nicht der entscheidende Punkt. Da sind schon die Energiepreise und die hohe Inflation tatsächlich entscheidend.
Womit rechnen Sie? Wie lange steckt die deutsche Wirtschaft noch in der Rezession?
Die Rezession könnte noch 1 bis 3 Quartale andauern. Das hängt vor allem auch vom Verlauf der internationalen Konjunktur ab. Wir sind auch für die US-Konjunktur jetzt doch recht skeptisch. Da könnte eine Rezession auch im weiteren Jahresverlauf noch ins Haus stehen. Und das wird dann natürlich die deutsche Wirtschaft dann auch noch belasten. Also wir gehen für den Rest des Jahres von allenfalls schwach positiven Wachstumsraten in Deutschland aus. Die Konjunktur bleibt schwach. Es könnte durchaus auch noch eine etwas längere Rezession geben.
Soweit der ernüchternde Ausblick von Michael Holstein, Chefvolkswirt der DZ-Bank.
Dann schauen wir jetzt mal auf das Wochenende, nicht auf die vergangene Woche, sondern auf das, was Millionen von Sportfans wahrscheinlich jetzt ganz gespannt beobachten werden, nämlich ob Borussia Dortmund tatsächlich deutscher Meister im Herrenfußball wird. Wie tippen denn die Anleger?
Also wenn es nach den Anlegern geht, ist die Meisterschaft klar entschieden pro BVB, denn die Aktie ist seit Montag um knapp 18% gestiegen, heute allein fast 2% Zuwachs. Das zeigt, wie die Anleger auf positive Ereignisse auf und um den Fußballplatz reagieren oder auch Solidarität mit dem Verein zeigen wollen. Als der DFB zum Beispiel 2018 Borussia Dortmund wegen Beleidigung gegen den Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp zu einer Geldstrafe verurteilte, da schoss der Aktienkurs des BVB in die Höhe. Und als Borussia-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke 2020 Corona als die größte Krise in der Geschichte des Fußballs bezeichnete, mit leeren Stadien und so weiter, da sauste dann auch der BVB-Kurs hinab.
Die Aktie vom Medienunternehmen ProSieben Sat.1 Media hat heute an Wert verloren, im Gegensatz zu der vom BVB. Wie stark ist denn der Rückgang und was ist da der Grund?
Ja, minus 1% verliert die Aktie. Am frühen Morgen waren es noch 4%. Und das liegt an der schwächelnden Werbebranche. Manche Unternehmen müssen die Budgets für Anzeigen zusammenkürzen. Das trifft auch ProSieben Sat.1. Der Umsatz ging zum Vorjahreszeitraum um gut 13% zurück.
Und heute ganz in der Aufmerksamkeit der Medien ist mal wieder Elon Musk und sein Firmenimperium. Welche Unternehmen sind denn da wieder in den Nachrichten und wie reagiert man an der Börse?
Da geht es zum einen um Tesla. Da gibt es ja Berichte, die dem Handelsblatt vorliegen oder Informationen, dass es Probleme gibt mit dem Autopiloten. Die Autos beschleunigen von selbst oder bremsen abrupt ab. Das ist natürlich nicht so schön. Und die zweite Musk-Firma in den Schlagzeilen ist Neuralink. Sie entwickelt Hirnimplantate und hat jetzt nach eigener Aussage die Genehmigung von der US-Gesundheitsbehörde bekommen, diese an Menschen zu erproben. Neuralink ist jetzt nicht an der Börse gelistet, aber Tesla-Aktien und die legen vorbörslich 0,5% zu.
Informationen waren das von Nicolas Buschlüter aus Frankfurt. Ganz vielen Dank.